wir freuen uns tatsächlich sehr, dass Sie uns nochmal zum Ende als Gäste begrüßen. Wir dürfen abschließen mit einem kleinen Börsen-Panel-Talk. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich tolle Gäste heute bei uns habe. Tatsächlich Vertreter von relevanten Börsen in Deutschland. Ich habe zum einen die Edda Vogt von der Deutschen Börsegruppe. Ich habe zum anderen von der Börse München den Werner Lang und ein bisschen Heimspiel, die Börse Stuttgart, den Norbert Paul. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr über die Zuhörer und freue mich tatsächlich mit euch in der nächsten Stunde. Vielleicht werden wir ein bisschen früher fertig. Vielleicht wird es eine Dreiviertelstunde, über Börsenentwicklungen zu sprechen in der letzten Zeit und insbesondere dann auch zum Ende. Was sind denn eigentlich Tipps? Wie können Anleger besser traden an der Börse? Was sind die Vorteile, die börslicher Handel bietet? Und wo blicken wir da eigentlich in der Zukunft hin? Jetzt hatten wir tatsächlich zum Start die lustige Frage und hatten uns gerade gefragt, wie viele Jahre Börsenerfahrung vereint uns da eigentlich? Edda, wie kamst du an die Börse und seit wann bist du an der Börse dabei?
Ich bin eigentlich von der Ausbildung her Ökonomin und Journalistin und habe fürs Fernsehen gearbeitet. Und dann war im Jahr 2000 Medienkrise, neuer Markt kollabiert und auch die ganzen Finanzmedien. Und da habe ich dann die Seite gewechselt vom Journalismus hin zur Deutschen Börse und dachte, wenn ich das 2 Jahre schaffe, da zu bleiben, dann weiß ich ganz viel über Börse. Jetzt waren es 25 Jahre. Ich bin genauso lange an der Börse, wie es ETFs gibt. Und ich weiß inzwischen meiner Ansicht nach sehr, sehr viel darüber.
Meine erste Börsenerfahrung begann sozusagen ja eigentlich schon in der Schule mit dem Planspiel Börse von der Sparkasse damals. Das war 1987 und mündete eigentlich auch direkt in die Ausbildung bei der Sparkasse hinterher als ganz klassisch als Bankkaufmann. Und somit dort hat auch die Börsenerfahrung über die Ausbildung und Besuch der Börse auch gestartet. Und über Weiterbildungsstationen, eigentlich nur eine kurze Unterbrechung sozusagen, bin ich dann auch heute für mich so eine Art Heimspiel hier bei Consors, bei der Consorsbank viele Jahre tätig gewesen, um dann über weitere kurze Stationen dann seit mittlerweile 17 Jahren bei der Börse München tätig zu sein da.
Das ist witzig. Bei mir ist fast ein bisschen ähnlich, vielleicht ein bisschen später. Auch Planspiel Börse, aber es hat mich schon vorher Geldanlegen interessiert und ich habe gemerkt, so Sparbuch, brr, ist nix. Und dann habe ich mit 15, das war 1996, meine erste Aktie gekauft. Damals die Allianz. Die haben damals so einen Nennwertsplit gemacht, dann hat eine Aktie nur noch 300 Mark gekostet, dann konnte ich mir auch ein paar davon leisten. Und dann hat es so gut funktioniert, ich habe nach einem Jahr einen schönen Gewinn gehabt und dann war mir klar, Börse brauche ich. Ich habe dann auch gedacht, ich mache eine Bankausbildung und musste da allerdings feststellen, ja, Bankausbildung ist gut, hat aber wenig mit Börse zu tun und bin dann direkt nach der Bankausbildung, die war dann Anfang 2001 zu Ende, hatte ich die Chance, direkt bei der Börse Stuttgart tatsächlich anzufangen, war dann auch 11 Jahre im Handel, habe dann auch wirklich ja jede Krise mitgemacht, also von neuer Markt, dann alles Mögliche und ja, kann bis heute sagen, für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres, weil Börse ist jeden Tag anders und mir würde echt was fehlen in meinem Leben, wenn ich nicht jeden Tag dieses Auf und Ab hätte, auch manchmal dieses Chaos, gerade jetzt auch durch Trump, aber bis heute macht mir das einen Riesenspaß und ich war damals 19, als ich angefangen habe. Das war super. Also das war natürlich super aufregend, aber es hat sich auch viel geändert, auch Thema Automatisierung. Der Handel, wie er damals war, ist heute nicht mehr der gleiche. Aber bis heute Börse super. Nicht nur wirklich ein Job, sondern wirklich Berufung. Macht wirklich Spaß.
Und ich glaube, das kann ich tatsächlich bestätigen. Ich kenne alle drei und ich weiß, dass tatsächlich das Herzblut für die Börse bei allen von euch dreien sehr schlägt. Was ich tatsächlich sehr spannend finde, ist, Norbert, wenn du auch ansprichst, wie stark sich der Handel verändert hat. Wenn wir mal ein bisschen zurückblicken und zurück in die 80er blicken, wir hatten damals vor allem noch Filialbanken, das hat sich alles sehr stark gewandelt. Heute ist man mit Online-Brokern unterwegs, beispielsweise bei der Consorsbank. Wir haben viele Kunden, die direkt mit der App handeln, egal ob sie am Strand liegen oder gerade in der S-Bahn sind. Tatsächlich ein kleiner Fun-Fact, die meisten Trades, die wir App passieren tatsächlich in der S-Bahn, haben wir irgendwann mal ausgewertet und das ist immer so die Zeit, die man dann dazwischen nutzt, um gerade noch einen Trade zu machen. Aber wenn man tatsächlich mal mit eurem Start vergleicht, was sind im Endeffekt die größten Veränderungen im Vergleich zu damals, wenn wir auf heute blicken? Edda.
Die größte ist die Digitalisierung, die Veränderung. Also meine erste Aktie habe ich noch per schriftliche Order gekauft und habe dann 2 Wochen später einen Brief von der Bank gekriegt, dass ich sie zu einem Preis, von dem ich vorher nicht wusste, zugeteilt bekommen habe. Also einfach diese Beschleunigung des Prozesses, die Transparenz des Prozesses, dann auf jeden Fall die Kosten. Und das für mich, mein Herz schlägt für private Anlegerinnen und Anleger. Es ist mir wirklich eine innere Mission, so viele Menschen wie möglich an den Kapitalmarkt zu bringen. Und da ist wirklich die Senkung der Eintrittsbarrieren und die Senkung der Kostenbarrieren ist ein ganz, ganz essentieller Teil davon. Und auch die Instrumente. Also Stockpicking ist auch nicht für jedermann oder jede Frau was. Und wir haben halt jetzt mit ETFs ein hochdemokratisches Investmentvehikel. Und das macht Börse anfassbarer, zugänglicher. Und diese riesigen Gewinne, die früher angefallen sind, und das ist jetzt für die Branche vielleicht ein bisschen schlechter, weil da sind nämlich auch die Margen zurückgegangen und auch die Händler verdienen nicht mehr so viel. Und das ist aber alles zugunsten eigentlich der Privatanleger. Das finde ich super.
Klasse. Und dann hätte ich tatsächlich, weil Norbert, du das aufgebracht hast, gerne auch von dir nochmal das Bild, wenn du jetzt vergleichst, was du im Endeffekt damals, auch noch in den 90er Jahren und jetzt 2026, als den größten Unterschied wahrnimmst, gerade wenn man auch bei euch in den Handel schaut, direkt in der Börse Stuttgart, ihr habt auch mit der Euwachs noch direkt Händler bei euch sitzen.
Richtig.
Was ist der größte Unterschied?
Also es ist tatsächlich so, wenn ich zurückdenke, als ich habe ja gesagt, 96 die erste Aktie gekauft, da ging das nur, da war damals der Handel von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Das ist schon mal, wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt reden wir davon, dass wir von 7.30 Uhr bis 22 Uhr handeln können. Durchgängig. Und damals war es auch so, weil ich keine 100 Stück mir leisten konnte von der Allianz-Aktie, war es so, ich durfte nur zu einem Kurs am Tag handeln, den sogenannten Kassahandel. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Heute kann ich ab einer Aktie von morgens bis abends handeln. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also das ist mit Sicherheit was, wo sehr viel Innovation auch passiert ist und wo wir ja auch in Stuttgart relativ früh auch gemerkt haben, uns auf Anleger, auf private Anleger zu spezialisieren. Das glaube ich, darf ich tatsächlich sagen. Diese Innovation, dass man ab einem Stück variabel handeln kann, also von morgens bis abends, also die ganze Handelszeit, das kam in Stuttgart auf. Ja, das ist schön und wir halten auch bis heute daran zum Beispiel fest, wir haben 70 Händler bei uns im Handelssaal sitzen. Die werden ja sehr stark unterstützt, weil Digitalisierung auch bei uns, 90-95% ist heute automatisiert, aber bis heute ist der Mensch bei uns ein ganz wichtiger Faktor, wo wir sagen, wir wollen das Beste aus beiden Welten kombinieren zum Wohl für den Anleger. Nämlich, dass du wirklich schnell bist, aber trotzdem auch Qualität sicherstellst. Und da sind wir immer noch der Meinung, wenn nur Maschinen mit Maschinen handeln, da sagen wir immer noch, da fehlt uns der gesunde Menschenverstand.
Super. Und ich fand tatsächlich auch ganz spannend, Edda, was du gerade gesagt hast. Also es gehen ein bisschen die Margen weg und die Margen pro Trade, das können wir tatsächlich auch bestätigen. Das ist, glaube ich, was insgesamt einfach im Markt und auch international schmilzt. Tatsächlich finde ich aber die Gegenentwicklung sehr, sehr spannend. Wir sehen weitaus mehr Anleger, weitaus mehr auch an Retail-Volumen, an Privatanlegern wie Ihnen, die heute tatsächlich tätig sind an den Börsen. Was war da der größte Treiber? Wie kam das eigentlich ins Rollen?
Die Zunahme von den privaten Anlegerinnen und Anlegern an den Börsen und am Kapitalmarkt, denke, hat mehrere Gründe oder mehrere Beine. Das eine ist sicherlich das steigende Bewusstsein, dass wir alle was tun müssen für die dritte Säule, dass wir am Kapitalmarkt partizipieren müssen und sollten und das in einem größeren Maß. Also ich kann mich erinnern, in den 10er-Jahren, da hatten wir eine Aktionärsquote hier in Deutschland von 6%. Jetzt sind wir deutlich besser, wir sind, je nachdem, wer es sagt, zwischen 20-25%. Aber ich glaube, was tatsächlich ganz wichtiger Punkt war, auch noch das Aufkommen der Neobroker. Also die ersten Discountbroker, ihr wart ja die ersten. Ja, ich hatte bei euch auch ein Konto, Ende der 90er Jahre, als es noch diese, wie heißt die, Tradingbutzen gab in Berlin und rund um den Potsdamer Platz. Aufregende Zeit. Aber das Aufkommen der Discountbroker und jetzt auch der Neobroker und auch wenn es uns vielleicht als Börse schmerzt, dass wir Monopol verloren haben, aber andererseits Wettbewerb ist was Hochdemokratisches, weil die Banken konkurrieren miteinander, die Börsen, wir sind hier Konkurrenten, wir konkurrieren miteinander und das führt im Endeffekt zu einem günstigeren, besseren Angebot für alle, die hier sitzen. Und ich denke, das war ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wir haben auch ein bisschen mehr Wettbewerb im Handelssaal, weil da haben wir auch noch verschiedene Banken, die miteinander konkurrieren. Aber insgesamt, ich denke, es ist für alle viel besser geworden.
Ich finde das auch insbesondere deswegen spannend, weil das ist auf eurer Seite, auf der Börsenseite, gleichzeitig natürlich auch bei uns. Auch eine Consorsbank ist im Markt und konkurriert mit vielen anderen Playern, Neobrokern, auch anderen traditionellen Online-Brokern. Und tatsächlich dieser Wettbewerb, der da stattfindet, der ist ganz interessant. Ich sitze jetzt hier mit drei Vertretern von deutschen Börsen und insbesondere dort passiert ja auch sehr viel Innovation und sehr viel, was getrieben wird. Werner, ich habe beispielsweise die Getex aus der Börse München raus gelauncht. Wie kam das zustande und warum ist heute im Endeffekt die Getex ein großes Zugpferd bei euch?
Ja, Getex haben wir auch aus diesem Bedarf, wie wir gesehen haben, es muss noch kostengünstiger werden. Die Leute wollen das, dass es kostengünstiger wird. Wir haben uns hingesetzt, wie kann man das technisch günstig einfach aufbauen, aber eine sehr gute Handelsqualität hinkriegen. Da haben wir einen guten Weg gefunden, zusammen mit unserem Getex Market Maker der Baderbank, die für uns die Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs quotiert. Und dort wir gleichzeitig über den Market Maker auch permanent ein sehr gutes An- und Verkaufsangebot offerieren können für die Anleger. Und dem haben wir da Genüge getan und Stück für Stück, das braucht seine Aufbauzeit, dass es die ersten Anleger, die das einfordern, die nutzen das und dann geht es Stück für Stück in die breitere Masse über. Mit dem Neo Brokerage kam dann nochmal ein großer Schwung dahinter. Ein anderer wichtiger Treiber, der eigentlich eben auch an der Börse München und über den ja, Herrn Uto Bader, den viele Anleger vielleicht auch so als Gründer der Baderbank ja kennen, der war der Erste, der in Deutschland, ich glaube, war das Ende der 90er Jahre dann, die ersten Auslandsaktien handelbar gemacht hat hier in Deutschland. Also, dass wir in Deutschland hier an einer Börse US-amerikanische Aktien oder auch von vielen aus vielen anderen Ländern handeln können. Auch das wurde ja an der Börse München erstmalig umgesetzt und dann natürlich auch sukzessive vom Wettbewerb aufgegriffen. Und wir alle zusammen haben das weiter verbessert auch. Und auch das, auf Getex haben wir ungefähr 8.500 Aktien handelbar aus annähernd 60 Ländern. Und davon sind 4.000 Aktien aus USA. Und das machen wir auf Getex einfach hochtechnologisch. Kann man international gute Referenzmarktkurse bekommen und dann auch das in einem sehr automatisierten Prozess umsetzen in sehr gute Angebote für die Anleger zum sofortigen Handel.
Bernhard, danke. Und man merkt tatsächlich auch da sehr stark den Retail-Fokus auch bei euch, aber auch Norbert, bei euch, ihr habt sehr starken Retail-Bezug. Die Börse Stuttgart immer auch schon stark bei Retail-Anlegern. Interessant. Und was sind da so die Entwicklungen, die euch in den letzten Jahren begleiten?
Ja, also ist ganz klar, wir haben als Börse Stuttgart viele Jahre auch immer gesagt, wir sind die Privatanlegerbörse, die wirklich ihren Service darauf abstellen. Wir haben immer so gesagt, institutionelle Kunden sind uns auch willkommen, aber wir wollten immer genau ein Angebot für private Anleger schaffen, eben Innovationen bringen, die dem Privaten wirklich helfen. Und da war uns auch immer wichtig, Handel, ja, super, Qualität, aber auch Bildung. Das Thema Finanzbildung haben wir schon sehr lange auf der Uhr, haben früher sehr viele Privatanlegerseminare hieß es damals gegeben. Das war natürlich noch zu einer Zeit, wo YouTube und Webinare und alles Mögliche nicht so waren, aber das war schon immer wichtig für uns. Und jetzt haben wir ja auch zum Beispiel, heute Morgen war ja auch der Female Finance Day, wo wir ja dann auch mit dabei sind. Und das ist uns sehr wichtig tatsächlich, weil ich glaube, wenn du auch sagst, was ist so die große Innovation auch? Ich glaube, dass der Kapitalmarkt ist zugänglicher geworden für alle. Früher war das so, also als ich eben Bankkaufmann gelernt habe, da hieß es so, naja, damals noch D-Mark, natürlich unter 10.000 Mark brauchst du gar nicht anfangen an der Börse. Da nimmst du ein Investmentfonds. Und dann sind wir ja schon dabei, so ein Investmentfonds, also so einen aktiven Fonds, der hat dann einen Ausgabeaufschlag und dann hängst du da drin. Und heute ist es so, egal ob ein Anleger sagt, auch natürlich nochmal befeuert durch Neo Broker, aber auch durch Discount Broker, wie ja auch einer seit der Frühjahr reingegangen ist, du kannst heute auch sinnvollerweise mit kleineren Beträgen investieren. In Aktien, aber auch zum Beispiel in ETFs. Und über ETFs und auch weiter die Finanzbildung, auch über Finfluencer und alles, was jetzt kam, hast du halt auf einmal das in der breiteren Masse, Edda, du hast es gesagt, 20-25% haben wir jetzt vielleicht. Da ist aber noch Luft nach oben. Bei den Amerikanern sind es 50-70%. Und da, glaube ich, müssen wir hin, weil wir brauchen das nicht nur zum Spekulieren, sondern zum Anlegen. Weil ich glaube, jetzt ist auch im Letzten so langsam klar geworden, die Rente reicht mal später nicht und je früher man anfängt, umso besser. Damit ich aber gut anfangen kann, muss ich einfach wissen, was ich da tue.
Aber ich glaube, da schlagen wir tatsächlich alle denselben Ton an und ich glaube, Edda, das ist auch von dir ein Thema, was du immer wieder auch stresst und immer wieder auch spielst. Wir hatten jetzt gerade gehört, dass die Börse Stuttgart, die Börse München verschiedene Retail-Aktivitäten habt. Ihr habt auch mit der deutschen Börse, natürlich Xetra allen bekannt, die Börse Frankfurt, aber insbesondere auch wieder sehr starke Retail-Aktivitäten. Ich glaube, auch ihr merkt natürlich diesen Retail-Schwung. Gleichzeitig waren wir vorhin bei dem Thema Finanzbildung und im Endeffekt das, was hier alles geboten wird in Deutschland, diese Vielzahl an Börsen, an Online-Brokern, an Tools und Features, die bringt ja alles nichts, wenn ich den Kunden, der keine Finanzbildung hat, auf der anderen Seite habe. Wie schafft man das denn im Endeffekt, einen Kunden hinzubekommen, der eine Finanzbildung hat, der selbstbestimmt an den Kapitalmarkt geht und seine Entscheidungen alleine trifft?
Ich denke, das hat zwei Hebel. Das eine ist, das Angebot leicht verständlich und transparent zu machen. Zum anderen zugänglich zu machen. Wir haben jetzt Xetra für private Anlegerinnen und Anleger von 8 bis 22 Uhr mit besseren Preisen, also mit einer Ausführung innerhalb der Handelsspanne. Jetzt verspreche ich mir ein bisschen selbst, weil das ist nicht so einfach zu erklären, aber das Angebot ist da und da seid ihr ja auch dabei, einer von 15 Banken, die das anbieten. Und Xetra, ich weiß nicht, vielleicht wissen das nicht alle hier im Raum, ist in Europa der größte Marktplatz für ETFs und auch für große deutsche Aktien. Und ich denke, auch wenn wir unterschiedliche Marktplätze anbieten, es gibt für jedes Wertpapier und für jede Anlagesituation den richtigen Marktplatz. Es ist nicht ein Marktplatz besser als alle anderen. Es gibt Situationen, gerade wenn Leute mit großen Trades, mit großen Orders an den Markt gehen, die schnell agieren wollen und müssen, dann ist es wichtig, dass der Marktplatz extrem stabil ist und viel Liquidität hat und diese Aufträge annehmen kann. Es gibt andere Situationen, wenn jemand was in amerikanischen Aktien zu einer anderen Uhrzeit machen will, da ist es vielleicht ein anderer Platz. Aber dieses insgesamt, das zugänglich zu machen, das ist das eine. Und das andere ist zu versuchen, es einfach zu machen, verständlich zu machen und so viel wie möglich zu erklären. Und ich finde es besonders wichtig auf Augenhöhe. Also ich von oben runter, ich erkläre nicht so, sondern man spricht miteinander und versucht das wirklich zu übersetzen, ist vielleicht das bessere Wort an dieser Stelle.
Edda, wie gelingt es dir heute schon ganz gut? Du bist auch vielfach aktiv und du brichst auch immer wieder für das Thema eine Lanze, insbesondere auch wenn es jetzt beispielsweise um junge Kunden geht, haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass da ein stärkerer Zustrom auch wieder da ist. Insbesondere da ist natürlich auch das Thema Finanzbildung in der Schule frühzeitig aufklären ein wichtiges Thema. Wie kriegen wir das hin? Wie schaffst du das heute schon? Was macht da die deutsche Börse?
Also wir haben selbst ein Informationsangebot im Internet, dann machen wir relativ viel in sozialen Netzwerken, da wo die Leute auch sind. Man muss ja auch da hingehen. Wir verteilen Publikationen, das ist die eine Seite. Und ich selbst, ich gehe in Schulen, ich halte einmal in der Woche eine Live-Session, ein Webinar. Also ich denke, einfach darüber reden ist das Beste, was man an der Stelle tun kann. Und wir haben ja auch tatsächlich ungefähr 20% private Anlegerinnen und Anlegerinnen auf Xetra. Das ist ja eine recht hohe Quote. Die Sparpläne sind kostenlos. Das gibt zwar nicht jede Bank so weiter, aber sie sind kostenlos. Und das sind so kleine Bausteine, mit denen man da rankommt. Und ich glaube, es hat sich wirklich massiv was verändert. Jetzt nur ein Satz, weil ich finde es echt wichtig. Vielleicht im letzten Jahr oder so hatte ich den Eindruck, wir stehen an einem Kipppunkt. Und wir haben es tatsächlich geschafft, hier Aktienkultur ins Land zu bringen. Und das verstärkt sich ja selbst, weil die Leute reden drüber und die stecken sich ja auch gegenseitig an. Das müssen nicht alles wir vortanzen.
Super. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, den du da auch ansprichst. Also insbesondere auch, wenn man sieht, dass viele junge Kunden ETF-Sparpläne abschließen. Wir sehen tatsächlich hohe Zuflüsse, haben mittlerweile auch alle ETF-Sparpläne bei der Consorsbank komplett in der Ausführung auf Null gesetzt, egal von welchem Emittenten. Und das ist einfach ein Instrument, das zieht. Wenn wir heute aber im Endeffekt sehen, dass junge Kunden über die Börse sprechen, dann meine Frage, Werner, sprechen die überhaupt über die Börse oder handeln die in der App?
Ich glaube, es ist schon beides. Natürlich erstmal die App, weil das App das naheliegendste ist, mit dem sie agieren. Aber auch da kommt Börse immer wieder vor. Die Informationen, die man sich hier einholt, stammt oftmals aus verschiedenen Quellen. Auch da kommt Börse wieder vor. Und man lernt auch da den Wert des Börsenhandels wieder zu schätzen. Ja, wir alle haben als Börsenträger hier zusätzlich zur Handelsfunktion auch die Aufgabe vorher, gute Preise in der Vorhandelstransparenz zu veröffentlichen und auch hinterher eine Nachhandelskontrolle durchzuführen und entsprechende Stellen auch, die bei Order-Nachfragen auch das nochmal exakt überprüfen können, die da sogar auch eine öffentlich-rechtliche Aufgabe, also eine neutrale Stellung haben. Und das zeichnet uns als Börsen aus, dass wir hier ein automatisiertes Controlling hinterher schieben.
Werner, das ist sehr wertgeschätzt tatsächlich und ich teile das auch, glaube ich, wie alle anderen hier total. Aber eine ganz ehrliche Nachfrage, ist das was die jungen Kunden heute im Blick haben? Sieht man, dass man eine Nachhandelstransparenz hat? Sieht man, dass man eine Handelsüberwachung hat? Oder sind junge Kunden tatsächlich heute irgendwie vom Mindset anders? Ne? Wir sehen auch viel in den Kryptomärkten. Börse Stuttgart bietet ja auch mit Bison, glaube ich, einen Service an, der selber Kryptos auch hat. Da haben wir tatsächlich die Situation mittlerweile, dass vielleicht die Börsen zum Teil gar nicht sichtbar sind. Ist das so oder nehmt ihr das anders wahr?
Ja, beides. Es ist ein bisschen auch davon abhängig, wie stark man als Börse selber auch namentlich integriert ist in die App, in den Orderflow, in den Order-Eingabeprozess des Anlegers. Und trotzdem, also immer wieder, man lernt auch das über die Börse. Wenn man sich mit Aktienhandel, ETF-Handel beschäftigt, das Wort Börse taucht auf, das nutzen alle gerne. Und man lernt auch dann. Und es ist auch immer da. Es muss auch nicht jeder alles über Börse wissen, ja. Aber wenn mal irgendeine Frage ist, eine kritische Frage ist, dann ist jeder dankbar drum, dass es einfach da ist.
Das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich ein Thema, was dann eben zum Tragen kommt, wenn mal was nicht klappt. Ich glaube, wenn der Handel funktioniert, und das sehen wir auch bei vielen Kunden bei der Consorsbank, wenn alles funktioniert, ist alles super. Trade hat geklappt, ich kann meine Position schließen, dann wird sich auch kein Gedanke mehr gemacht. In dem Moment, wo irgendwas nicht funktioniert, dann kommt tatsächlich auch mal die Börse ins Spiel und auch mal die Handelsüberwachung. Und dann sieht man, glaube ich, auch wirklich, was für einen Vorteil die Börsen auch bieten. Insbesondere auch in Handelsüberwachung, wie beispielsweise bei euch oder auch bei der Börse Stuttgart, wo wir über strukturierte Produkte sprechen, wo es vielleicht auch häufiger mal dazu kommt, dass Mistrade ansonsten im außerbörslichen Bereich angemeldet werden. Norbert, da die Frage an dich. Es gibt ja einige Kunden tatsächlich, die euch auch wirklich wohlgesonnen sind und genauso wie bei den anderen Börsen, die auch Fans sind von euch. Bei euch sieht man sehr viel im strukturierten Bereich. Warum das?
Naja, wir sind natürlich mit diesen strukturierten Wertpapieren, so heißt es heute. Früher hat man auch gesagt, verbriefte Derivate. Also es sind so ganz klassisch Optionsscheine, so ging es mal los. Heute sind es vor allem, wenn wir um Produkte reden, wo man sagt heute so schön taktisch investieren kann, ich würde auch gern vielleicht sagen spekulieren kann. Das sind dann Hebelprodukte, also das heißt mit einem kleinen Einsatz viel bewegen. Aber da war es tatsächlich auch so, dass wir 1999 das sogenannte EUVAX-Segment gegründet haben in Stuttgart. Jeder Kunde gibt ganz normal die Order weiterhin nach Stuttgart. Aber in diesem speziellen Segment haben wir Qualitätskriterien geschaffen, die eigentlich dafür gesorgt haben, dass so, man muss das wirklich sagen, davor war so ein bisschen Wildwesthandel überall. Also das heißt, da war keine Qualität, die Emittenten konnten machen, was sie wollen. Und wir haben gesagt, so nicht. Wenn ihr mit dabei sein wollt, dann müsst ihr für Qualität stehen, aber auch einstehen. Und da kommt dann auch die Handelsüberwachungsstelle mit dazu, die als neutrale Stelle auch immer geschaut hat, nicht nur, wenn was schief läuft, sondern die machen das ja auch, wenn nicht schief läuft. Die schauen immer über ihre Systeme drüber, ob der Handel so stattfindet, wie er in den Börsenregularien festgeschrieben ist. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, womit viele auch groß geworden sind, weil in Deutschland ist es ist etwas komisch. Ja? Es ist so ein bisschen absurd, wenn man sich überlegt, in Deutschland nach wie vor, viele sind eher auf dem Tagesgeld oder auf dem Sparbuch unterwegs. Auf der anderen Seite ist Deutschland der größte Markt natürlich für verbriefte Derivate, strukturierte Wertpapiere in Europa. Und da war es uns tatsächlich ganz wichtig, hier eine Nische mal zu finden, und es hat hervorragend funktioniert. Und wir haben lange Zeit auch den Punkt gehabt, dass Anleger gesagt haben, nee, ich handle nicht an der Börse Stuttgart, ich handle an der EUVAX. Und dann war es für uns immer so, da mussten wir immer schmunzeln und sagen, ja, das ist vom Prinzip das Gleiche. Und das war aber vielen gar nicht so klar, weil dieses EUVAX, das war dann so präsent bei vielen, dass sie gesagt haben, ja, ist klar, ich gehe zu EUVAX, mache ich dort. Ja, das ist etwas, was uns sehr freut und was auch bis heute anhält. Was uns aber auch verpflichtet hat, das Ganze weiterzuentwickeln. Und so haben wir 2023 haben wir mit Easy EUVAX eine Weiterentwicklung von diesem Segment gebracht, weil wir auch gesehen haben, die Anlegerbedürfnisse, die verschieben sich, und haben dieses Easy EUVAX Segment als Weiterentwicklung gemacht, wo zum Beispiel jetzt, wenn ein Kunde was kaufen will, egal wie klein oder wie groß die Order ist, wir nehmen nie eine Gebühr vom Kunden. Ja, es ist von unserer Seite immer entgeltfrei. Er kriegt den gleichen tollen Service wie immer, aber er muss nichts mehr zahlen dafür. Und das ist auch etwas, man muss mit solchen Produkten, oder man kann nicht nur spekulieren, sondern man kann sie auch benutzen, um einem Depot noch etwas beizumischen. Es gibt auch sogenannte Anlageprodukte. Ja, das würde jetzt hier zu weit führen, das alles auszuführen. Wer sich dafür interessiert, kann natürlich gerne bei unserem Stand auch vorbeikommen oder bei den vielen Emittenten, die ja vor Ort sind, sich informieren. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Anleger einfach die Möglichkeit haben, wenn jemand sagt, das passt für mich, ist es okay. Und wenn nicht, dann ist es aber auch nicht schlimm.
Und das ist total spannend, insbesondere wenn wir auch so ein bisschen über die strukturierten Produkte reden, weil auch EDA, ihr natürlich von der deutschen Börse, genau wie die Börse Stuttgart oder wie ihr auch bei GetEx da einen Fokus drauf habt, das wird wahrscheinlich nicht das erste Thema sein, das in der Schule angesprochen wird, wenn du da Schulkinder besuchst. Wann kann aber ein Moment sein, wo es für einen Anleger auch Sinn macht, ein strukturiertes Produkt zu wählen?
Es gibt mehrere Situationen, also vor allen Dingen, wenn ich eben, wir bleiben ja nicht stehen auf unserer Entwicklung als Anlegerin, als Anleger, und wenn ich anfange, riskantere Sachen zu machen mit meinem, ich bin immer Vertreterin von, ich habe ein Kerndepot, da mache ich nichts Riskantes, ich habe Satelliten, und wenn ich sage, ich will jetzt mal was ausprobieren mit dem Hebel, weil ich der Ansicht bin, der Silberpreis steigt noch ein bisschen weiter, ein bisschen in der Vergangenheit jetzt, ja, aber dann kann ich das auch durchaus mal mit einem dreifachen Hebel machen, oder wenn ich ganz wild bin, dann mache ich es mit einem Sechserhebel und noch mehr. Aber das sind Sachen, die kann man mal ausprobieren und dabei Spaß haben. Und das gehört einfach zu der Lernkurve, die man als Anlegerin, als Anleger hat, auch dazu. Und eins wollte ich noch sagen zu den strukturierten Produkten. Wir haben ja jetzt auch so ein schönes Programm mit null Kosten und dadurch wird es ja auch noch immer ein bisschen zugänglicher. Aber wir haben hier alle drei, wie wir hier sitzen, ja, vielleicht war die eine oder andere hier 2006 schon mal auf dieser Veranstaltung. Ja, da war es wild und auch die Branche war wild. Und eigentlich ist es unser Dreierhäuser-Verdienst, dass es sich wirklich extrem verändert hat, meiner Wahrnehmung nach. Es ist einfach eine zivilisierte Branche geworden mit einem guten, gesunden Angebot, wo man einiges machen kann, je nach Anlageziel, je nach Spaß.
Ich glaube, das ist wirklich eine tolle Lanze, die du da gebrochen hast. Da kommt tatsächlich auch Zustimmung und ich glaube auch tatsächlich, dass man sagen kann, dass es insbesondere bei der börslichen Competition, die man im Markt hat, auch tatsächlich einmalig in Deutschland. Also wenn wir so ein bisschen europäisch uns auch mal umschauen, dann haben wir wenige Länder, die da so kompetitiv sind wie Deutschland. Wir haben jetzt hier drei Vertreter deutscher Börsen, alle relevant, alle groß. Wie schafft ihr das, dass ihr so freundschaftlich und trotzdem kompetitiv miteinander umgeht? Werner?
Also ich glaube schon, der freundschaftliche Umgang, der ist auf alle Fälle wichtig. Am Ende sind wir eine Branche. Wichtig ist, dass die Branche sich gut entwickelt und es geht am besten auch über einen kollegialen Umgang und mit Wettbewerb dazu. Beides brauchen wir. Wir brauchen unseren Wettbewerb sagen, gegeneinander. Wer macht das bessere Angebot? Wer kann die Anleger besser überzeugen? Und auf der anderen Seite darum einfach, wenn wir mehr Anleger haben wollen, dann ist es unsere gemeinsame Aufgabe auch, die positiven Dinge vom Wertpapierhandel an der Börse gemeinsam oder jeder für sich und gemeinsam nach draußen zu tragen. Und danke dir heute für diese Bühne, für uns dafür da.
Super, das ist klasse. Und ich glaube, das gilt auch für unsere gesamte Industrie. Also auch wenn man euch als Börsen sieht, dahinter stehen dann häufig bei strukturierten Produkten noch die Emittenten. Dahinter stehen dann noch die Market Maker, die die Kurse dann auch stellen. Und ich glaube, da kann man sagen, dass es mittlerweile auch ein stark regulierter Markt, sehr stark tatsächlich europäisch mittlerweile getrieben. Dieser Gedanke nach Europa und im Endeffekt der europäische Investor, ist der einer, der euch immer mehr kommt, wenn ihr heute über Börse nachdenkt und wie das sich in Zukunft verändern wird, Norbert?
Ja, also europäische Regulation oder immer mehr dieser Blick auf den gemeinsamen Kapitalmarkt, der wird natürlich, der wird wichtiger, der wird größer. Wir haben in Deutschland mit der BaFin eine tolle Aufsicht, die schaut, dass hier auch wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. Aber man sieht eben auch, Europa wächst zusammen. Friedrich Merz hatte ja mal die Idee aufgebracht, wir machen nur noch eine Börse in Europa. Da haben wir in Stuttgart gleich gesagt, kein Problem, solange die in Stuttgart ist. Ja, ich weiß, da habt ihr wahrscheinlich was dagegen. Aber also das ist natürlich klar. Ich glaube aber tatsächlich, wir sehen, dass die Regulatorik nimmt weiter zu. Es wird sich auch noch in den nächsten Jahren einiges verändern. Immer eigentlich zum Wohl des Anlegers, also um ihn noch besser zu schützen. Das ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen nervig, möchte ich schon fast sagen, wenn man sagt, oh, jetzt kommt nochmal was und nochmal was. Aber das Wichtige daran ist ja, alles, was dazu dient, den Kapitalmarkt wirklich noch besser zu machen, das hilft uns ja auch, dass mehr mitmachen, dass mehr wirklich diese Hemmung verlieren, oh nee, ich will nicht, sondern nein, ausprobieren, mitmachen. Und ich glaube, dann kommt auch genau das wiederum zum Tragen. Dann kommen wir von dieser europäischen Ebene auch wieder auf die nationale, dass wir sagen, ja komm, wir sind vielleicht Wettbewerber, aber am Ende ist es so, wenn wir uns gegeneinander reiben, das ist unser Wettbewerb, aber am Ende ist es unser aller Ziel, dass mehr Leute in Aktien, ETFs oder in was auch immer investieren. Und dann haben wir alle was davon.
Danke dir, Norbert. Edda, eine europäische Börse in Stuttgart, eine gute Idee?
Naja, also da wird viel geschwäbelt, oder? Hessisch klingt besser. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube tatsächlich, was dahinter ja steht, ist, dass im internationalen Kontext die einzelnen europäischen Märkte als schwierig und uneffizient gelten im Vergleich zu einem viel weiterentwickelten Kapitalmarkt wie der US-amerikanische. Was das bedeutet, warum das für uns relevant ist, das klingt jetzt so nach Metaflughöhe, ist es aber nicht, weil je durchgängiger, je weniger Barrieren sind für Kapital, je durchgängiger Märkte sind, je höher einfach das Handelsvolumen, umso günstiger wird es in der Summe. Also nur das steckt dahinter. Je höher, je liquider, je flüssiger, je zugänglicher. Und dasselbe gilt ja, also kann man einfach übertragen auf Zölle. Zölle schaden allen, Zölle schaden der gesamten Ökonomie und in der Summe profitiert mal kurz jemand von, aber in der Summe ist es einfach schlecht für Volkswirtschaften. Und das Gleiche kann man so ein bisschen übertragen auf Kapitalmärkte. Das heißt ja nicht, dass wir alle in Frankfurt jetzt eine Börse bräuchten. Wenn wir zusammenarbeiten und kooperieren und dadurch auch solche Dinge flüssiger machen, profitieren wir alle davon.
Super. Werner, wie ist da deine Meinung? Edda hat gerade erwähnt, der amerikanische Kapitalmarkt ist natürlich noch weitaus größer, weitaus liquider, ist natürlich noch ein ganz mal andere Liga, in der man das spielt. Wenn wir im Endeffekt als Online-Broker heute zurückblicken, sehen wir auch viele Trends tatsächlich aus Amerika rüber schwappen nach Deutschland. Das war es damals mit Consors genauso. Da hast du in Amerika verschiedene Broker gehabt, wie TD Ameritrade, wie E-Trade. Dann ist das nach Deutschland rüber geschwappt. Auch börsenseitig sehe ich so einige Dinge, die langsam nach Deutschland rüber schwappen. Wir sehen verlängerte Handelszeiten beispielsweise, die natürlich erst in den USA groß populär wurden, langsam auch nach Deutschland schwappen. Erstens, siehst du das auch so? Ist da die USA immer noch das Zugpferd international für Trends, auch an den Börsen? Und wenn ja, welche Trends kommen dann in den nächsten Jahren?
Also die längeren Handelszeiten an den Börsen, ich glaube, da waren wir zum Teil hier in Deutschland sogar schneller mit 8 bis 20 Uhr, diese 12 Stunden. Da waren wir schneller als die Amerikaner, bis die jetzt, denkt man dort weiter. Man denkt jetzt zum Teil in 24,5 nach. Ich glaube, auch hier in Deutschland, Europa, werden wahrscheinlich viele darüber nachdenken. Ist es sinnvoll? Ich weiß es nicht. Kann man sich's erlauben, im Zweifel nicht dabei zu sein? Wahrscheinlich eher nicht. Das ist so, ja, also meine Meinung, unsere Meinung dazu. Ich glaube, da gilt es einfach immer als Anleger anzuschauen, habe ich eine deutsche Aktie, dann handle ich einfach, wenn in Deutschland Haupthandelszeit ist, gut und günstig zum sehr engen Spread. Amerikanische Aktien aus der deutschen Anlegerperspektive, die handle ich natürlich am Abend besser, wenn einfach die US-Märkte parallel offen haben, weil es dort die engsten Spreads auch hier bei uns im Handel ermöglicht. Da weitere Innovationen oder Themen, was den Kapitalmarkt einfach befördert. Warum ist der amerikanische Kapitalmarkt auch weiter? Weil dort das Rentensystem ja seit Jahrzehnten bereits aus diesem 401k-Rentenaccount, eigentlich ein Depot, das halt im Alter bei der Kapitalentnahme zur Besteuerung erst führt. Bei denen ist es sogar die zentrale Säule als Rente. Und wir bauen das mit dem Altersvorsorgedepot, das ja nun endlich verabschiedet wurde, auf. Und damit hat man diese ganz klassische ökonomische Nachfragewelle, die dann kommt. Ja, da wo eine Nachfrage ist, da kommt auch wieder mehr Angebot rein. Und dieser Gedanke von Friedrich Merz, ja, ich brauche eine zentrale europäische Börse, damit die Börsengänge in Europa bleiben und nicht in den USA stattfinden, das ist eigentlich von der falschen Seite betrachtet. Wir haben jetzt das Richtige verabschiedet in Deutschland. Wir kriegen das Altersvorsorgedepot. Dort kommen Wertpapiere rein, seien es auch ETFs, Fonds. Aber da sind wir der Aktien drinnen. Und damit bin mal gespannt, darüber spricht eigentlich noch keiner, ob wir vielleicht da sogar mal noch eine neuere IPO-Börsengangswelle erhalten, weil einfach noch mehr Menschen jetzt dann am Kapitalmarkt teilhaben werden.
Insbesondere, wenn du auch darüber sprichst, dass mehr Menschen dann auch am Kapitalmarkt teilhaben müssen und du jetzt gerade das Altersvorsorgedepot so mit das politische Unterfangen, was jetzt halt massiv im Fokus steht, erwähnst. Dann frage ich mich tatsächlich, reicht das, Norbert?
Es reicht natürlich nicht. Also würde ich jetzt ganz ehrlich sagen, es ist mal jetzt ein guter Schritt, aber auch einer, der jetzt sehr, sehr lange wieder mal gedauert hat. Also es ist schön, dass die Politik anfängt, vielleicht auch bei dem einen oder anderen, der bis jetzt eine Hürde hat. Also ich habe es ja gesagt, ich bin schon sehr lange dabei. Ich kann mich natürlich auch noch erinnern, eine Telekom-Aktie über 100 Euro damals, haben viele investiert, sich die Finger verbrannt, gesagt, Börse ist alles Teufelszeug und ich will wieder meinen Bausparer und alles. Aber das bringt uns natürlich für die Altersvorsorge nicht weiter. Das ist nicht mal Kapitalerhalt, weil einfach die Inflation alles wegfrisst. Es ist jetzt gut, dass es jetzt endlich mal vorwärts geht. Das hätte auch gerne schon früher passieren dürfen. Aber ich glaube, es ist erstmal so ein erster Schritt, bei manchen Leuten vielleicht die Hemmung noch zu nehmen. Ausreichend, glaube ich, wird es nicht. Aber es ist ein guter Schritt, jetzt mal gefördert reinzugehen. Und dann, glaube ich, sollte man aber tatsächlich langfristig darüber nachdenken, wie ich mir wirklich eine Altersvorsorge, eine dritte Säule, wie es schon genannt wurde, aufgebaut wurde. Weil wenn man sich das Rentensystem anschaut, wie es in Deutschland ist, und wir sehen, wir haben immer weniger Kinder und es werden immer weniger. Das wird einfach nicht funktionieren und es wird einfach zu lange von der Politik auch immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Ja, da kümmern wir uns morgen drum. Das können wir aber nicht, weil das Problem ist einfach, je später man anfängt, umso größer wird das Problem. Ja, das ist dieser Zinseszinseffekt, den wir oftmals auch ja gar nicht wirklich so greifen können. Aber es macht einen Riesenunterschied, ob ich 10 Jahre später anfange, dann werden die Summen, die ich investieren muss, die werden viel höher. Und das ist es einfach, weil es muss ja auch dazu passen, was sich die Menschen auch leisten können. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn jemand sagt, ja, du musst halt 500 oder 1.000 Euro im Monat dann anlegen und dann passt es schon noch. wer soll sich das leisten, sondern früh anfangen, vielleicht auch gerade bei Kindern anfangen. Ja, Kinder anfangen, vielleicht einen Teil, wenn man sich's denn leisten kann, vom Kindergeld zurücklegen, so einen kleinen Sparplan schon machen. Das zahlt sich aus. Aber das muss wirklich erst in die Köpfe der Leute rein.
Muss die Edda in die Kindergärten und nicht nur in die Schulen.
Ja, also wir haben ja Zahlen, dass die wichtigste Informationsquelle für Finanzthemen ist die Familie, die Umgebung, die Freunde. Meine Generation versagt da völlig. Boomer, ja, die können es nämlich selbst nicht. Wie sollen sie es dann ihren Kindern erklären? Aber ich glaube, da müssen wir leider durch. Und diese Altersarmut, die gerade bei Frauen stattfindet und schon stattfindet und noch viel stärker stattfinden wird, ist ja schon sichtbar. Aber das ist einfach so. Ich gebe euch recht, das ist ein kleiner Schritt. Er ist eigentlich viel zu wenig. Wir hatten vor kurzem einen Bundeskanzler, ist vollkommen egal, wo man politisch steht, aber der Bundeskanzler, der gesagt hat, er hat nur ein Girokonto. Ich meine, das sagt ja auch ganz, ganz viel aus. Aber wir machen es ja, wir sind ja auf dem Weg und ich glaube wirklich, dass sich was in Bewegung gesetzt hat. Auch diese Gamification, da tragt ihr ja auch einen Teil dazu bei, die ist meiner Ansicht nach super, super wichtig. Und solche Geschichten führen dann dazu, dass Leute sich auf eine Reise bewegen. Auch wenn das vielleicht erstmal so, sie kennen da nur einen Marktplatz, sie wissen eigentlich gar nicht, was sie da tun und spielen da ein bisschen rum. Aber das führt sie dazu, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das führt dann dazu, dass daraus richtige Anlegerinnen und Anleger werden können. Irgendwo muss man ja mal anfangen. Wenn es die Eltern nicht machen, dann macht's halt was anderes.
Und das mag dann vielleicht auch am Ende das Altersvorsorgedepot sein, einfach irgendein Vehikel, wo man sieht, es wird was eingezahlt, es tut sich aber was und da passiert ganz viel, wie du auch sagst, Norbert, aus der Rendite heraus und vielleicht ist dann manchmal auch tatsächlich notwendig, ein bisschen eine kleine Unterstützung zu geben. Wir schauen als Online-Broker und als Bank natürlich immer sehr neidisch in Deutschland auf die anderen Aktionärsquoten, die wir in den anderen Ländern haben. So ein bisschen ist da die Referenz immer natürlich Amerika, Vereinigten Staaten. Auch UK ist natürlich ein Land mit einer sehr hohen Aktionärsquote, insbesondere aber auch Skandinavien. Und wenn man da guckt, da sind die Anleger tatsächlich aber auch sehr stark investiert, haben meistens einen ganz großen Teil ihrer Rente auch Kapital gedeckt. Aber auch ganz interessant, und das ist so ein bisschen ja auch noch das Thema heute, die traden auch sehr viel. Werner, wie seht ihr das heute? Wenn ihr heute eure Transaktionen so anschaut, ist das vor allem Anlegen oder ist das vor allem Traden, was bei euch stattfindet?
Ich glaube, es ist schon beides drinnen. Man hat permanent Anlage drinnen und auch permanentes Trading. Man sieht es, dass in gewissen Wertpapieren ganz schnell hin und her gehandelt werden. Das ist natürlich Trading. Wir haben auch Kunden, die Daytrading machen, also Anleger draußen, die Daytrading machen, die davon leben auch. Genauso gut natürlich, wo man sieht, hey, da werden wieder Anleihen gekauft. Eine Anleihe, die einfach dann im Depot liegen bleibt oder auch einfach bestimmte Aktiensummen immer wieder frisch investiert werden. Eine Vielzahl unterschiedlichster Wertpapiere da.
Wie ist es für euch, Norbert? Wie ist der Mix im Endeffekt, wenn ihr heute auf die Börse Stuttgart schaut? Ich glaube, auch eine hohe Quote an strukturierten Produkten. Mehr die Trader, mehr die Anleger. Ändert sich's in den letzten Jahren?
Ja, also was man natürlich sagen muss, jetzt sind wir als Börse Stuttgart, wir haben es ja auch schon besprochen, sehr stark bekannt auch für strukturierte Wertpapiere. Da wird natürlich traditionell sehr viel getradet. Also schnell rein, schnell raus, versuchen mit kleinem Einsatz durch diesen Hebeleffekt, dass man eben mehr Kapital bewegt, als man eigentlich einsetzt, dann natürlich auch kurzfristig von Bewegungen zu partizipieren. Und dank unseres Mitarbeiter des Monats, ja, Donald Trump, haben wir natürlich Bewegungen in den letzten Monaten mehr als genug. Wir haben normalerweise etwas, das war eigentlich immer zementiert. Der DAX ist der meistgehandelte Basiswert unserer Anleger. Punkt. Es war immer so und dann kommt lange Zeit nichts und dann kommt was anderes. Wir haben jetzt im ersten Quartal diesen Jahres gesehen, dass das komplett abgelöst wurde von Gold und Silber. Also erstmalig war hier wirklich zu beobachten eine komplette Veränderung, die es so noch nie gab. Da war definitiv auch sehr viel Trading mit drin, dass ein Goldpreis an einem Tag mal um 10% in die Grütze geht, ein Silberpreis sogar um über 30%. Das hat man so noch nicht gesehen. Und das juckt und lockt und juckt natürlich dann auch vielen Anlegern in den Fingern, dass sie sagen, da will ich dran partizipieren. Das ist aber wiederum eine ganz andere Kundengruppe, Werner, so wie es du auch sagst. Du hast die Trader und du hast aber auch die Anleger. So, und die Anleger, da haben wir bei uns gesehen, dass die sich teilweise zum Glück auch nicht von diesem Ganzen auch jetzt durch alles im Januar ging es ja schon los mit Venezuela, DAX runter, jetzt mit dem Iran. Also man sieht, die Anleger lassen sich durchaus noch verunsichern. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich hier jetzt schon erste Tendenzen sehe, dass die Anleger aber auch bewusster damit umgehen. Also nicht mehr bei jeder Krise gleich in den Panikmodus gehen, sondern nochmal tief Luft holen und sich nicht immer anstecken lassen und sagen, okay, es fällt mal, Sonderangebote, ich kann mal günstig nachkaufen. Ja, das finde ich gut. die Trader, die wollen einfach Volatilität, die wollen Geld verdienen und es sei ihnen auch gegönnt. Also für die ist es tatsächlich so, die würden sich wahrscheinlich wünschen, dass Donald Trump immer weiter noch neue Sachen auf True Social schreibt, alle 5 Minuten, damit es die Märkte wieder nach oben oder nach unten katapultiert.
Ja, wie ist es bei dir? Du sprichst sehr viel auch mit Anlegern, zum Teil aber auch mit Tradern tatsächlich. Wie ändert sich da im Endeffekt so ein bisschen das Stimmungsbild? Gerade aktuell in den sehr, sehr volatilen Märkten und den Mitarbeiter des Monats, habe ich jetzt schon mehrfach gehört, finde ich sehr interessant, wie sich da auch so ein bisschen das Anlegerverhalten dann verändert. Reagiert man überhaupt noch auf jeden Tweet, auf jede Regung oder ist es so ein bisschen, dass man da irgendwann vielleicht auch ein bisschen abstumpft?
Also das ist alte Behavior Finance Regel. Man gewöhnt sich an diese Situation. Es kommt eine Abgestumpftheit nach und nach zu den Nachrichten. Das ist die eine Ebene. Dann gibt es eine andere Ebene, die sehr, sehr aktiven Trader, habe ich gestern Abend eine Schätzung gehört, von einem, der ein Portal für Daytrader betreibt, dass es wir ungefähr 6.000 in Deutschland haben, mehr nicht. Die sehr, sehr aktiven Daytrader, die gehen im Moment, hören auf, die gehen aus dem Markt raus, weil die sagen, da gehe ich mir mal einen Kaffee holen und der Markt ist 500 Punkte unten, das ist mir zu anstrengend. Das kann man auch verstehen. Und die anderen, ich merke so eine Weiterentwicklung, Emanzipation, die ich feststelle, ich gebe eine Beobachtung der Geldmarkt-ETFs. Und das ist ja jetzt wirklich ein einfaches Instrument, aber man denkt da erst nicht am Privatanleger. Die DWS erzählt im Moment oder berichtet, dass sie einen Zuwachs haben, vor allen Dingen aus dem privaten Sektor. Das heißt, Privatanleger, Privatanlegerinnen benutzen Geldmarkt-ETFs zum Managen ihrer Liquidität. Und das ist fortgeschritten, ja. Also nicht, es ist zu tun. Könnt ganz einfach einen Kauf den, das ist easy. Der ist bei uns immer unter den Top 10 der meistgehandelten ETFs mit einer, was weiß ich, mit einer mehrstelligen, also jetzt, als ich jetzt mal geguckt habe, halber Tag 30 Millionen Euro. Den kann man einfach in sein Depot legen. Aber da diesen Gedanken schon zu haben, das ist fortgeschritten. Ich glaube, da entwickelt sich was. Und dann werden es einfach emanzipiertere Privatanlegerinnen und Privatanleger und das ist echt positiv.
Das ist super spannend, Edda. Und das ist tatsächlich auch ein Phänomen, was wir auch bei uns in der Consorsbank sehen. Also gerade die Geldmarkt-ETFs, die werden sehr stark nachgefragt. Das ist für viele Anleger mittlerweile einfach eine Alternative geworden, egal ob zum Tagesgeld oder zum Festgeld. Das ist tatsächlich wirklich sehr spannend. Heißer Tipp auch hier für die Zuhörer. Was ich auch noch interessant fand, Norbert hat auch gerade erwähnt, wenn mal der Markt wirklich abrauscht, wir hatten es jetzt erst mit den Rohstoffen. Und Werner, da an dich die Frage, was wäre denn ein Tipp für die Anleger? Wie kann man sich denn schützen, wenn man im Endeffekt solche starken Verluste nicht tragen möchte?
Also die Schwankung an sich, die ist natürlich da im Markt. Ich glaube, eine Regel ist auch Ruhe bewahren. Wenn man langfristiger Anleger ist, dann braucht man nicht wegen jedem Tweet vom Donald Trump dann nervös zu werden. Vielleicht ist es da sogar mal besser, einfach nochmal einen kritischen Blick ins Depot werfen. Habe ich die richtigen Aktien drinnen? Bin ich davon überzeugt? Und dann einfach vielleicht ein paar Tage mal nicht mehr reinschauen oder auch die Chance nutzen, hey, ich habe noch Kapital frei, ich möchte mal auch so eine Gelegenheit nutzen, nachzukaufen. Auch das ist so ein Eindruck, den ich habe. Wir sehen an Tagen auf GetEx, wo es runtergeht, eigentlich mehr Käufe als Verkäufe immer öfters, was ja ein Zeichen dafür ist, dass das Anleger das als Einstiegsgelegenheit nutzen. Und wir auch hier auf der GetEx-Welt sind wir sehr stark von den Privatanleger-Orders umsatzgetrieben da bei uns.
Norbert, wie ist es bei euch, wenn ihr im Endeffekt heute das Verhalten der Anleger seht und du siehst zum Teil dann sicherlich auch mal irrationales Verhalten, was wäre dein Tipp, den du den meisten Anlegern mit gutem Gewissen mitgeben könntest?
Also wenn wir jetzt wirklich mal die Trader so ausblenden, die Trader müssen immer schauen, dass sie ihr Kapital schützen, dass sie eben nicht ins fallende Messer zum Beispiel reingreifen, das ist mal das eine. Aber wer Daytrading macht oder generell spekulieren möchte, der muss ganz anders rangehen. Der muss wirklich immer den Blick auf sein Depot haben, jetzt mit Donald Trump mehr denn je. Aber wenn wir auf der anderen Seite genau zu diesen Anlegern gehen, zu den Investoren, egal ob die jetzt eine Aktien oder ein ETF wollen, dann glaube ich, dann ist es vielleicht tatsächlich sogar manchmal besser, das Handy auch mal wegzulegen oder den Fernseher mal auszuschalten oder den ein oder anderen Tweet, den man dann vielleicht auch so irgendwie in sein Feed reinbekommt bei Instagram oder sonst was, dann zu ignorieren, weil natürlich hier schnell auch versucht wird, mit Klicks dann die Leute irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und diese Aufmerksamkeit erzeuge ich natürlich vor allem mit Panik. Die Welt geht unter, Achtung, ja, morgen ist vorbei. So, und ich glaube, da tut's ganz gut, wenn ich langfristig investiere, wenn ich wirklich nur Geld investiere, das ich jetzt auch liegen lassen kann. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Tipp. Wir sehen das immer noch, leider, dass manche Geld investieren und sagen, ja, in 3 Wochen brauche ich es wieder, weil dann muss ich die neue Küche bezahlen. Ja, aber warum investierst du es dann am Aktienmarkt? Ja, kann ja in 3 Wochen das Doppelte sein, dann habe ich noch was übrig. Aber das geht meistens schief, weil keiner weiß, wie die Börsenkurse sein werden, auch keiner von uns. Und da ist wirklich der Tipp, bitte nur das investieren, was ich langfristig, und langfristig heißt nicht ein, zwei Wochen, sondern wirklich Jahre, 5, 10 Jahre, vielleicht sogar für die Altersvorsorge wegschieben kann. Und dann, solange wir unseren Mitarbeiter des Monats haben, vielleicht ab und zu auch mal Nachrichten ausschalten, nicht mehr auf alles reagieren. Am Ende wissen wir, trotz aller Krisen, trotz allem, was in der Weltgeschichte auch schon passiert ist, wir wissen, die Aktienmärkte steigen langfristig. Wir haben da mit dem Dow Jones einen Track Record seit 1896. Wir wissen, dass wir in Summe Kursgewinne und Dividenden 8% pro Jahr erwarten dürfen. Das ist gut. Das Problem ist nur, dieses 8%, wir denken, das ist immer so linear. Nee, das ist halt dazwischen so. Am Ende, wenn du einen linearen Strich machst, geht's von links unten nach rechts oben. Aber man muss dieses dazwischen aushalten können. Und deswegen ganz wichtig, nur investieren, was man wirklich investieren kann, wo man auch mal drauf verzichten kann und manchmal auch Nachrichten ignorieren und nicht immer davon ausgehen, dass mit jedem Tweet wirklich gemeint ist, die Welt geht unter. Weil wir sind bis heute noch da. Auch bei Corona war es ja so, die Welt geht unter. Nein, 6 Jahre später, wir sind alle noch da.
Werner, die Welt geht unter. Aktien kaufen oder verkaufen?
Aktien kaufen und halten.
Das ist tatsächlich ein bisschen ein komödiantischer Einbringer hier, aber ich glaube tatsächlich, ist eine interessante philosophische Frage, was dann auch passiert. Bin tatsächlich auch eher die Fraktion, dann eher kaufen, weil entweder ist es eh zu spät oder das Ganze war eine Fehlmeldung und dann war es meistens eine ziemlich gute Idee, dann auf Tiefständen zu kaufen. Wir haben tatsächlich jetzt, glaube ich, fast schon eine gute Stunde miteinander gesprochen. Edda, ich möchte aber die allerletzte Frage noch an dich stellen. Wenn du einen Tipp hättest, den du einem Privatanleger heute wirklich mit allerbestem Gewissen weitergeben kannst, welcher wäre das?
Die prognosefreie Sache kam ja schon von Norbert. Jetzt gehe ich zu den anderen, die taktisch investieren. Und da möchte ich nochmal auf eine Tugend der Börsen hinweisen, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Ordertypen. Und Leute, setzt für eure taktischen Investments Trailing Stops. Dann fliegt er, wenn der Silberpreis um 90% steigt, fliegt er dann vielleicht, wenn er in die andere Richtung geht, bei 80% Gewinn raus. Aber von Gewinnmitnahmen ist man auch noch nicht arm geworden. Und da einfach nochmal diese Kür der Börsen, Trading Stops zu setzen, andere dynamische Ordertypen, die gibt's auch, einfach zu nutzen. Und dann kann man mit seinem taktischen auch ziemlich viel erreichen und macht auch mal ein paar Gewinne real und nicht nur im Buch.
Das ist doch wirklich ein super Schlussspruch. Und tatsächlich auch was viele unserer Kunden machen, bin auch selber ein großer Fan, Trailing Stops sind im Endeffekt nicht mehr wegzudenken, auch bei vielen Consors-Kunden. Tatsächlich aber auch viele Handelsplätze und die finden Sie bei der Consors Bank. Vielen Dank fürs Zuhören und ich bedanke mich insbesondere bei der Edda Vogt von der Deutschen Börse, beim Werner Lang von der Börse München und beim Norbert Paul von der Börse Stuttgart. Danke euch.